Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Summit Session. Und auf der IAA Mobility ist man ja viele Premieren gewöhnt und viele Weltneuheiten. Und wir kümmern uns heute um eine Neuheit, die uns alle in München ab März besonders betreffen wird, nämlich um die neue Stadtratsmehrheit, die zwangsläufig nach der Kommunalwahl im März 2026 die Geschicke der Mobilität in München bestimmen wird. Und darum haben wir uns die drei derzeit stärksten Fraktionen eingeladen, um hier auf dieser Bühne am Ort des Geschehens der Mobilität über die Zukunft der Mobilität in München zu sprechen. Und deshalb begrüßen wir hier gleich in einer lose zusammengewürfelten Reihenfolge als erstes Andreas Schuster als Vertreter der SPD-Fraktion im Münchner Stadtrat. Nach seiner ersten Legislaturperiode blicken wir ein bisschen zurück und ein bisschen voraus. Veronika Mirlach für die CSU und Freie Wähler-Fraktion hat auch ihre Premiere letztes Jahr bei der Kommunalwahl gehabt und wird auch nochmal in den Ring steigen, nehme ich an. Und Paul Bickelbacher von den Grünen, Fraktion Die Grünen, rosa Liste und auch Volt. Und Paul Bickelbacher ist sozusagen der Silberrücken der Stadträte in München als Verkehrsplaner, auch tief in der ganzen Thematik Mobilität verwurzelt. Und von daher kann man auch wirklich sagen, man nimmt hier heute was mit und wir werden auf jeden Fall erfahren, wie es weitergehen soll mit der Mobilität in München, denn es gibt ja auf jeden Fall Herausforderungen, vor denen wir alle stehen. Und ich weiß nicht, wer mit dem Auto gekommen ist, hat in München generell natürlich schlechte Karten. Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr kommt, kann auch sein blaues Wunder erleben. Und das Fahrrad ist hier zur Messe raus, habe sogar ich heute stehen gelassen. Auch nicht überall der einfachste Weg. Deshalb muss man sich überlegen, wie geht es weiter mit der Mobilität. Und deshalb haben wir uns gedacht, um einen möglichst kompakten Überblick zu geben und da das auch alles aufgezeichnet wird und man es sich immer wieder anschauen kann und auch noch, nachdem der neue Stadtrat gewählt ist, vergleichen kann, ohne jetzt Pressure aufzubauen, möchten wir mal so ein bisschen heute auch hören, was haben die Fraktionen für eine Vision? Gibt es eine Strategie, wie die Mobilität in München besser werden kann? Und ich würde sagen, wir fangen mit der Stadtratsfraktion an, die derzeit die meisten Sitze hat, indem sie neu zusammengewürfelt wurde. Wenn wir sagen, Volt zählt schon dazu. Ansonsten sind wir aktuell hier gleich auf mit der CSU-Freien Wähler-Fraktion. Aber Paul Bickelbacher hat aktuell jetzt mal das Wort, um zu sagen, wenn die Grünen die absolute Mehrheit im nächsten und den Oberbürgermeister auch noch stellen würden. Was wäre denn eure Strategie, die ihr für München umsetzen würdet, um die Mobilität besser zu machen und wo soll sie überhaupt besser werden?
Ja, danke, für den dass ich hier den Einstieg machen darf. Ich möchte auch ganz grundsätzlich mal werden. Ich möchte auch ein bisschen alle hier mitnehmen, dass wir mal nicht nur an die Mobilität denken, sondern die ganze Stadt denken. Weil die Mobilität ist ja nur ein Teilbereich der Stadt. Wir wohnen hier, wir wollen hier arbeiten und Ähnliches. Und Mobilität ist ein Teil davon. Und wenn man das dann betrachtet, Stadt München, es geht hier wirklich um eine Großstadt. Das zählt jetzt nicht für den ländlichen Raum, was ich jetzt sage. Für eine Großstadt ist es so, besonders für München. Wir haben großen, deutlichen Zuzug. Das heißt, wir müssen weiter, wir haben auch enge Stadtgrenzen, wir müssen einfach nachverdichten in der Stadt. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Platz auch für Wohnungen und Ähnliches. Und natürlich dann auch die Schulen und Kindergärten, was man alles dazu braucht, ist das eine. Also wir müssen nachverdichten. Das zweite ist, wenn wir mehr Menschen haben, dann brauchen wir auch mehr Freiflächen, Grünanlagen oder sonstige Treffpunkte, Plätze und Ähnliches. Und natürlich haben wir auch den Klimawandel, die Klimakrise zu bewältigen und brauchen von daher auch Kühlung über Grün. Das heißt also, mehr Platz fürs Wohnen, mehr Platz fürs Grün. Die Mobilität müsste eigentlich Raum abgeben. Das ist, glaube ich, das Schwierige, dass wir hier Fläche sparen müssen in der Mobilität. Das ist ein wichtiger Grundsatz, glaube ich, den wir sehen und den wir für wichtig halten und deswegen uns sehr stark auf die flächensparenden Verkehrsmittel konzentrieren wollen. Das ist natürlich erstmal das Zu-Fuß-Gehen, das erfreulicherweise bei der letzten Umfrage nochmal zugelegt hat. 33% der Wege werden zu Fuß zurückgelegt. Und für die Nähe, ich glaube, das ist auch eine große Qualität, wenn man möglichst viel in der Nähe machen kann. Das heißt auch, die Stadtentwicklung muss auch so sein, die Stadtplanung, dass man möglichst viele Ziele zu Fuß in der Nähe erreichen kann. Natürlich müssen wir schauen, dass die Gehwege frei sind, dass wir Querungsmöglichkeiten auch haben, vielleicht die eine oder andere Fußgängerzone oder auch an den Boulevard Sonnenstraße, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, das zu erläutern. Genau, Radverkehr ist auch sehr stark gestiegen, da schauen wir immer noch neidisch natürlich in die Radverkehrsstädte auch, aber es hat sich einiges getan, einige breitere Radwege gibt es. Die Radwege müssen so breit sein, dass man sich überholen kann, das ist das Wichtige. Man kann schon mal ein kleines Stückchen auch hinter jemand langsam hinterherfahren, aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir mehr und schnelleren Radverkehr haben und größere Geschwindigkeitsdifferenzen beim Radverkehr, dann müssen die Wege auch so breit sein, dass man stressfrei aneinander vorbeifahren kann, weil sonst... Wenn die Leute gestresst sind beim Radfahren, dann wollen sie es nicht tun. Und wir wollen es ja attraktiv machen für die Radfahrenden. Genau, den ÖV müssen wir auch weiter ausbauen. Da tun wir uns leider gerade sehr schwer wegen den Finanzen, wo wir gebremst werden, sage ich jetzt einfach, wegen der finanziellen Möglichkeiten. Da ist auch sehr wichtig, dass wir, ich sage jetzt einfach, wir brauchen in München, das werden wir in den nächsten 6 Jahren nicht schaffen. Und wir brauchen vielleicht noch 100 Kilometer Trambahn und noch 10 Kilometer U-Bahn, das können auch jeweils 120 oder 12 sein, jetzt wird man nicht festnageln auf einen Kilometer, aber einfach von der Größenordnung her, die Trambahn ist halt, kostet ein Zehntel auch einen Kilometer zu bauen, deswegen müssen wir da, glaube ich, weit vorankommen und stark auf die Trambahn setzen und U-Bahn nur noch da, wo es wirklich dann sozusagen eine Trambahn nicht bewältigen kann vom Verkehrsvolumen her oder wo man vielleicht Umstiege vermeiden möchte, da noch die U-Bahn weiter ausbauen. Und ganz wichtig auch bei dem öffentlichen Verkehr, ich finde sehr wichtig, da kommen wir jetzt langsam auch ein bisschen zu IAA. Was, glaube ich, große Zukunft hat, ist das autonome Fahren im ÖPNV. Das ist die Lösung für unsere Stadtrandbereiche, wo wir mit autonomen Kleinbussen Flächen erschließen können, für die sich ein normaler, regulärer Bus einfach nicht lohnt. Wo man mal sagt, das macht keinen Sinn, da kann auch nie alle 10 Minuten einer durchfahren. Diese kleinen autonomen Fahrzeuge, die können dann auch flexibel sein, Mobility on Demand ist das Stichwort und können die Leute auch da abholen, wo sie es brauchen. Das ist vor allem wichtig, glaube ich, für Leute, die jetzt weder ein Auto haben, noch Fahrrad fahren können oder wollen. Die profitieren, glaube ich, sehr stark von dieser Art Mobilität, wo man dann eben auch da gut weiterkommen kann mit öffentlich. Und dann grundsätzlich, glaube ich, müssen wir einfach die Inklusion verbessern und die Verkehrssicherheit. Also die Stadt hat immerhin einstimmig hier Vision Zero beschlossen. Ich glaube, es muss einfach vermieden werden, dass es Verkehrsopfer, Tote gibt im Verkehr und Schwerverletzte. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ziel, was zum Glück auch alle Fraktionen eint. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, glaube ich, für die Lebensqualität in der Stadt. Ich glaube, jetzt habe ich meine 5 Minuten etwa ausgeschöpft, aber genau. Herzlichen Dank so fürs Zuhören erstmal. Wir kommen dann noch weiter.
Und sehr gut. Danke. Also das Thema im Grunde auch Innovation und Technik mit dem autonomen Fahren ist ja auch was, wo wir ganz schnell bei der CSU sind und der Programmatik von Markus Söder, der das ja auch mit viel Werf unterstützt, dass Bayern da auch eine führende Rolle beim autonomen Fahren einnimmt mit der Industrie und am besten auch auf der Straße. Deshalb interessant, das Beispiel von Paul Bickelbacher mit der Flächenkonkurrenz in der Stadt führt auch zur CSU und der Sichtweise, wie wir bei der Mobilitätsstrategie ab 2026 umgehen sollen. Sind wir gespannt, was Veronika Mirlach als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CSU Freien Wähler mitgebracht hat.
Genau. Erstmal vielen Dank für die Einladung und aber auch danke an Sie, dass Sie sich die Zeit entweder hier Präsenz oder zu Hause vor dem Bildschirm nehmen und uns lauschen, was wir für München nach der Kommunalwahl so mit im Petto haben. Ich hätte jetzt schon total Lust auf alles, was der Paul gesagt hat, auch die CSU-Meinung dazu zu sagen, aber ich glaube, wir kommen noch dazu. Ich will mein Eingangsstatement ein bisschen abstrakter halten als der Paul. Ich glaube, dass die Mobilität eine der großen Säulen in München ist, die Bürgerinnen und Bürger bei uns in der Stadt beschäftigt und wo auch ganz viel Konfliktpotenzial dabei ist. Großes Thema natürlich auch sozialer Frieden, Wohnungsbau. So. Die Mobilität ist aber eine Säule. Wir als CSU haben da einen ganz, ich sage jetzt mal, einen pragmatischen Ansatz. Wir wissen auch, dass die Flächen begrenzt sind. Ja? Wir wissen auch, dass die finanziellen Mittel mehr als nur begrenzt sind. Und die Schwierigkeit in den kommenden Jahren wird darin bestehen, dass wir ein Angebot für die Menschen in der Stadt schaffen, wo jeder eine Wahlfreiheit hat. Bei uns ist immer so der Slogan, Angebote statt Verbote. Ich weiß, da Da möchte der Paul jetzt gerne was dazu sagen. Was meinen wir damit? Für uns ist es total in Ordnung, dass jeder entscheiden darf, wie er sich fortbewegen möchte. Mit dem Radl, zu Fuß, mit dem ÖPNV, aber natürlich auch mit dem Auto oder alles, was es noch dazu gibt. Und deswegen müssen wir den Kompromiss schaffen, wie wir denn mit begrenzten Flächen und begrenztem Geld all diese Interessen unter einen Hut bekommen. Für uns zählt da natürlich auch dazu, dass wir den ÖPNV viel, viel weiter ausbauen müssen. Weil die Frage ist doch auch, warum fahren die Leute noch so gerne mit dem Auto in die Innenstadt? Das ist einfach so. Egal, wann man in die Stadt fährt, man steht im Stau, weil sich alles in die Stadt reinstaut und die Parkhäuser sind voll. Warum ist es so? Weil die Leute gerne Auto fahren. Und da muss man sich doch überlegen, ist unser ÖPNV-Angebot gut genug, dass man nicht doch den einen oder anderen dazu bewegt, auf den ÖPNV umzusteigen und dann vielleicht doch das Auto mal stehen zu lassen. Aber für uns ist ganz wichtig, ein Angebot, eine Wahlfreiheit zu geben, ohne dass wir den einen oder den anderen ausschließen. Das ist nicht so ganz einfach. Und auch wir haben den Masterplan nicht, weil sonst hätte man den ja schon vor vielen, vielen Jahren auch durchsetzen können. Aber ich glaube, auch da sind wir uns alle einig, dass es den Masterplan nicht gibt. Aber man kann schon drüber nachdenken, ob man das alte Thema PKW und Radverkehr, ob die beide auf derselben Straße fahren müssen oder ob man nicht auf Nebenrouten viel mehr priorisiert, den Verkehr zu trennen, Modal Split. Wir glauben sozusagen, Mobilität funktioniert nur, wenn die Stadt mobil bleibt. Und dafür ist es aber wichtig, dass jeder einen Platz findet. Und ich glaube, wir können diesen Platz auch finden. Ich schieße auch voraus. Da muss jeder aber auch einen Kompromiss eingehen, auch das Auto.
Schau, wir sehen schon eine sehr konstruktive Zusammensetzung. Und um nochmal zu sortieren, wir haben ja im Grunde die Oppositionspartei jetzt in der Mitte mit CSU Freie Wähler und die aktuelle Regierungsmehrheit besteht ja aus Rot-Grün. Und Andreas Schuster kann man jetzt mal hier für die SPD zu Wort kommen lassen, die aktuell kleinste Fraktionsgruppierung der Regierungsparteien, würde ich jetzt mal so sagen. Und natürlich unter besonderer Beobachtung, weil sie den Oberbürgermeister stellt. Wenn man Andreas Schuster und Green City eingibt, weiß man auch, wo er eigentlich herkommt. Das will man noch kurz vorweg schicken. Ich fand es sehr lustig, wenn man Andreas Schuster und Grüne eingibt, dann gibt es nämlich ja auch einen Vorstand in irgendeiner hessischen Stadt, der bei den Grünen Andreas Schuster heißt. Das war aber nicht der Grund, warum du dann gesagt hast, ich gehe lieber zur SPD. Aber vielleicht zu deinem Eingangsstatement passend ganz gut auch zu wissen, eigentlich tief verwurzelt in der ökologischen Bewegung unserer Stadt und jetzt aber Mobilitätssprecher der SPD-Fraktion. Und was habt ihr denn für Vorschläge bei den Roten?
Ja, lieber Marco, und auch der Dank gilt auch der Messe München. Schön, dass ich heute hier sein darf und ich finde es schön, dass wir in so einer inspirierenden, pulsierenden Umgebung über dieses wichtige Thema Mobilität sprechen können und uns austauschen können. Mobilität, mobil sein ist ja was nahezu jeder Mensch täglich macht, täglich hat. Auch mobilitätseingeschränkte Menschen sind ja auf irgendeiner Weise mobil. Insofern ist natürlich die Mobilitäts- und Verkehrspolitik, hat einen sehr starken Fokus, steht auch unter Beobachtung und die Leute schauen genau hin, weil ja eigentlich jeder mitreden kann. Insofern, du hast es angesprochen, haben wir in München den tollen Vorteil, dass wir auch sehr, sehr viele Stakeholder haben, Interessensverbände, NGOs, all der breiten Couleur, die natürlich teilweise sehr starke Partikularinteressen mit einer hohen Werfe vertreten. Für uns als Politik gilt es aber, diese verschiedenen Interessen, diese verschiedenen Bedürfnisse, aus denen die Menschen heraus argumentieren, sie argumentieren nicht zum Spaß, sondern weil sie wirklich täglich mit diesen verschiedenen Rahmenbedingungen leben wollen. Für uns gilt es als Verkehrspolitik, diese abzuwägen und wirklich zu schauen, was ist das Beste für unsere Stadt, für die Menschen unserer Stadt. Und das können wir nicht im luftleeren Raum machen. Wir haben Rahmenbedingungen. München hat sich das Ziel gegeben, klimaneutral zu werden. Wir haben die Vision Zero, also keine Schwerverletzten und Verkehrstoten mehr auf unseren Straßen. Wir haben einen engen Raum. Wir haben wenig Platz in München. Das ist Vorteil und Nachteil zugleich. Die Wege sind kurz, allerdings sind natürlich die Flächen, die wir haben, für Mobilität auch heiß begehrt und dadurch kommt es zu der Diskussion um die Raumaufteilung. Man muss aber auch sehen, dass in den letzten Jahren, wenn man zum Beispiel die Daten von TomTom aus wertet, tatsächlich die Unterwegszeiten, die Menschen im Auto zubringen, sich verringert hat. Also wer heute ins Auto steigt, auch wenn man es nicht glaubt, ist schneller an seinem Ziel als noch vor einigen Jahren. Und es liegt nicht daran, dass wir Straßen ausgebaut haben, sondern dass wir gute Alternativen für die Menschen schaffen. Heute können 3/4 der Menschen in München mit dem Umweltverbund, Fuß-, Radverkehr, ÖPNV und ich sage jetzt mal auch, weil wir auch hier sind, ne, auch die verschiedenen Sharing-Angebote, geteilte Mobilität, geteilte Fahrten, all das, darauf greifen die Menschen zurück. Und ich glaube, da können wir ansetzen und da ist es für uns auch besonders wichtig hinzuschauen, welche Angebote können wir den Menschen machen und wie passen diese Angebote auch in welches Stadtteil. Man kann nicht, das wird oft gesagt, die Mobilitätsansprüche, die wir in der Innenstadt haben, ein hervorragend erschlossenes Umfeld mit den Mobilitätsansprüchen am äußeren Rand von München oder auch mittendrin vergleichen. Man muss da wirklich genau hinschauen und das ist das auch, was wir als sozialpolitische Verkehrspolitik verstehen, genau hinzuschauen, den Menschen zuzuhören, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sie zu beteiligen. Jedoch, man muss es auch sagen, irgendwann auch in die Verantwortung zu gehen, die wir als gewählte Vertreterinnen und Vertreter dieser Stadt innehaben, dass wir dann auch Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen werden nicht allen gefallen, aber ich sage mal, die treffen wir in dieser Ausgewogenheit des vorher skizzierten Rahmens. Vielleicht noch ein Wort zur IAA. Für mich ist die IAA immer eineinhalb Wochen, je nachdem, wo wir wirklich ganz intensiv in den Austausch kommen, auch mit den Open Spaces, wo die Menschen mit Zukunftsgedanken oder auch aktuellen Lösungen in Berührung kommen, wo auch Protest zugelassen wird. Und das finde ich auch richtig. Alle Seiten sollen Gehör finden und sollen ihren Raum hier in München finden. Ich finde aber, dass wir das in München vielleicht so mit unserer klassischen Münchner Gemütlichkeit und das Leben lassen auch wirklich gut hinbekommen, dass wir diese verschiedenen Aspekte zusammenbekommen. Und ich glaube, die IAA steht deswegen auch für einen Teil Münchens, wo die Industrie, die Wissenschaft, Wirtschaft, Interessensverbände, Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen. Wir haben exzellente Universitäten in dieser Stadt. Wir haben verschiedene große Forschungsprojekte. Und ich glaube, die Herausforderungen, die wir hier in München angehen und als Politik auch verantworten müssen, die haben ja alle Städte Europas und weltweit. Und deswegen glaube ich, mit diesem Exzellenzcluster, das wir hier insgesamt aufbringen können, München, können wir Lösungen anbieten und Lösungen finden, die nicht nur den Menschen dieser Stadt zugutekommen, sondern die darüber hinaus ausstrahlen können und beispielgebend sein können für andere Städte.
Sehr schön. Also auch hier sieht man eigentlich eine um Ausgleich bemühte Position. Und wenn man jetzt als Wähler die drei Stimmen gehört hat, und das Mobilitätsthema ist aber eins, was jeden beschäftigt, und wenn man auf der Straße unterwegs ist, auch selten Politikthemen mit so viel Aggressionspotenzial erlebt, dann fragt man sich ja, wen soll ich jetzt wählen? Also vielleicht müssen wir nochmal dann die Veronika Mirlach fragen, was ist jetzt, aus welchem Grund sollte ich mich denn jetzt doch lieber für das CSU-Programm der Mobilität entscheiden? Was würdet ihr denn besser machen als das, was jetzt schon passiert? Weil du sagtest ja auch, diese Aufteilung des Modal Split ist ja auch wichtig. Es sollten alle auch eine Wahlfreiheit haben. Hier möchten wir noch ganz kurz die Zahlen erwähnen, die Paul Bickelbacher gerade auch genannt hat. Weil sich tatsächlich ja die Wegezeit, also es gibt ja einerseits den Modal Split der Wegezeit und andererseits der Kilometer, die man zurücklegt. Wenn wir jetzt aber mal bei der Zahl der Wege bleiben, dann haben wir tatsächlich die größte Steigerung beim Fußverkehr, nämlich von früher 24% im Jahr 2017 auf inzwischen 33% der Wege, die zu Fuß zurückgelegt werden, während wir beim Auto genau das umgekehrte Verhältnis haben, nämlich von 34%, die bisher mit dem Auto fuhren, sind es jetzt nur noch 24%, die ihren Weg mit dem Auto zurücklegen. Und auch bei der Kilometerzahl hat sich eine Verschiebung ergeben, wo im Grunde 6% weniger Kilometer mit dem Auto zurückgelegt werden. Genau, also so viel. Es gibt eine Verschiebung der Verkehrsmittel, die von Rot-Grün offensichtlich auch angestoßen wurde. Und das heißt, da kann sich die Regierungskoalition ein bisschen auf die Schulter klopfen, sagen, wir machen das doch schon ganz gut. Was läuft deiner Meinung nach wirklich noch nicht gut?
Also die erste Frage, die du gestellt hast, vorweggenommen, warum man die CSU wählen soll. Weil, und das unterscheidet uns schon auch von anderen Parteien im Rathaus. Wir überlassen den Menschen die Entscheidung, also den Menschen in der Stadt die Entscheidung, wie sie sich fortbewegen wollen. und mit einem breiten Angebot. Wenn ich heute, und ich erfülle jetzt gleich jedes Klischee, ich bin natürlich mit dem Auto heute zur Messe rausgefahren. Nicht, weil ich nicht gerne U-Bahn fahre und weil ich nicht auch finde, dass es in München tatsächlich das schnellste Fortbewegungsmittel ist, was wir haben. Ich fahre sehr gerne U-Bahn. Aber mein Tag, wie er weitergeht, ich brauche das Auto. Ich muss quasi danach jemanden außerhalb Münchens abholen. Und so, was will ich damit sagen? Heute habe ich mich fürs Auto entschieden und es hat funktioniert. Morgen steige ich wieder in die U-Bahn. Und das ist doch der große Unterschied, den wir wollen. Wir wollen, dass wenn ich morgens aufstehe, entscheiden kann, was passt in meinen Alltag, mit was möchte ich mich fortbewegen. Aber wir wissen auch, dass wir gerade auch, was zum Beispiel Stadtrandgebiete, den ÖPNV betrifft, der Paul hat es vorhin angesprochen mit On-Demand oder autonomes Fahren, dass es da noch sehr hapert. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil wir hätten jetzt die Möglichkeit gehabt, in München ein On-Demand-System auf den Weg zu bringen.
Mit Fahrern.
Mit Fahrern. Wir haben es mit einem kleinen, oder ihr habt es mit einem kleinen Paket auf den Weg gebracht. Wir hätten uns gewünscht, dass wir das jetzt schon weiter aufspannen.
Ist es das Projekt Freiham, autonomes Fahren?
Genau, und da mussten wir ja ein bisschen kürzen.
Sag ruhig noch einen Satz dazu, weil das ist, finde ich, gerade auf dieser Messe sehr spannend, dass München jetzt autonomes Fahren nächstes Jahr schon
im Januar.
Ja, genau. Ja. Also der Grundgedanke es ist immer mehrstufig. Ja? Mobilität funktioniert nicht von heute auf morgen, aber das ist am Ende des Tages ein autonomes On-Demand-Angebot in München gibt. Ich halte das gerade in Abendzeiten oder in Stadtrandgebieten für einen wahnsinnigen Mehrwert für die Stadt. Ich wohne selber am Stadtrand, deswegen kann ich mir das immer so ganz gut vorstellen, wie das funktionieren könnte. Da hat man jetzt ein bisschen, oder die Regierung hat jetzt ein bisschen eingespart, weil man für eine Tram, die gebaut wird, mit der wir als CSU nicht einverstanden sind, ist aber auch kein Geheimnis, deswegen kann ich es auch so sagen, die ist die Tram-West-Tangente, weil da noch ein bisschen finanzielle Mittel gefehlt haben, musste man sozusagen finanziell ein bisschen umschichten und konnte nur ein kleines Paket mit auf den Weg bringen. Jetzt will ich auch sagen, dass es gut ist, dass wir zumindest einen kleinen Meilenstein beschlossen haben. Aber das ist was, wo wir als CSU uns gewünscht hätten, dass es größer geht. Ich kann auch gerne die Lindwurmstraße ansprechen. Großes Streitthema in der Stadt. Und das ist auch in Ordnung. Und ich finde das auch gut, dass man differenzierte Meinungen hat, weil deswegen sind wir drei unterschiedliche Parteien. Am Ende ist es wichtig, dass wir eine Lösung für die Menschen in der Stadt bringen.
Bei der Lindwurmstraße, der Streit, wo kommen die Fahrräder hin?
Genau, was da haben wir als Vorschlag? CSU vorgeschlagen und auch mit einem Antrag eingebracht, dass wir auf Radnebenrouten, sei es über Beethovenstraße, Klinikviertel oder hinten Maistraße, den Verkehr fließen lassen. Der Witz an dem Ganzen ist, dass das ursprünglich das Mobilitätsreferat selber auch angedacht hatte, also es gibt Pläne dazu, die aber nie verwirklicht wurden. Und
ja, dann habe ich ja ständig recht.
Genau, und das ist so, ja, aber ich radel da ehrlicherweise auch selber. Also okay. Ich fahre auch übers Klinikgelände, weil ich mir denke, da sind ja weniger Autos, da kann ich entspannter radeln, kann ich mir meine Gedanken nachhängen. Lass doch die Autos auf der Lindwurmstraße. Und das ist, was ich meine. Platz ist nicht unendlich da, aber an manchen Stellen ist er da, wo wir einfach die Verkehre trennen können. Und deswegen ist die Lindwurmstraße, glaube ich, so ein Streitthema, weil wir es einfach anders sehen, dass wir gesagt haben, nein, wir können das trennen.
Ja.
Und dann trotzdem, wenn wir die Fahrradfahrer auf die Nebenstraßen auslegen können, dann ist Platz für die Fußgänger da, die ja wirklich wenig Platz haben, aber die können ja dann den Radweg haben.
Gut, nehmen wir jetzt gleich mal direkt hier, Paul.
Jetzt sind wir total mittendrin.
Sehr schöner, weil das sind symbolisch für alles stehende Streitpunkte. Das eine ist eben wirklich Trambahn, Westtangente oder Auto. Dann fehlt das Geld woanders. Vor allem könnten Kleinbusse vielleicht auf der Fürstenrieder Straße auch sehr gut fahren, wenn sie autonom unterwegs sind. Dann das andere, das Thema Radverkehr. Lieber auf Fahrradstraßen am Rand oder die Hauptrouten wirklich so für die Autos verkleinern. Aktuell stehen die Münchner im Jahr übrigens 52 Stunden im Stau. Ich glaube, durch die Tram-West-Tangente sind da noch ein paar Stunden dazugekommen, zumindest in Leim, was umgerechnet 300 Millionen Euro volkswirtschaftlichen Schaden rechnerisch verursacht. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Münchner Autofahrers in der Innenstadt ist übrigens 21 km/h, wo man auch gleich Tempo 20 vielleicht einführen könnte, was bei Altstadt für alle vielleicht sowieso auf einigen Routen der Fall sein soll. Aber Paul, aktuell ist ja der Autoverkehr schon zurückgedrängt. Wo geht denn deine Zielvorstellung hin und wie viel Autoverkehr würdest du überhaupt noch zulassen in der Innenstadt und was sagst du denn den Vorschlägen?
Also wichtig ist, glaube ich, wir verbieten nichts. Du bist jetzt auch gut mit dem Auto gekommen und es wird auch zukünftig weiterhin möglich sein, dass man mit dem Auto fährt. Weil das Auto brauchen wir auch in der Stadt, das sehe ich auch so. Aber gut ist es natürlich, wir haben alle was davon. Ich finde auch immer ein einzelnes Auto super schön, auch hier zum Anschauen. Aber wenn es dann 10.000 sind, dann ist halt immer das Problem da. Ne? Und dann ist auch ein Problem für die Anwohner der Straße da, weil dann ist es laut. Man kommt nicht mehr so gut über die Straße. Also die Menge macht es eben aus. Nicht, dass es das Auto gibt, dass das Auto fährt, sondern wie viele es sind und teilweise auch, wie schnell es fährt auch dann. Also von den Unfällen her, von der Geschwindigkeit. Zur Lindwurmstraße, also zu, genau, Mobility on Demand, wir hätten halt sehr viele Fahrer gebraucht, die hätten wir, glaube ich, auch momentan gar nicht, deswegen ist, glaube ich, auch dieses autonome Fahren ja so wichtig, wenn das technisch kommt, wir hätten gar nicht mehr die Fahrer für den Stadtrand, für diese kleinen Busse und deswegen ist das autonome Fahren so wichtig und dann ist es auch preislich eben eine andere Nummer, als wenn wir da mit Fahrer arbeiten müssten. Die Lindwurmstraße ist nochmal,
das
ist auch
mal. Also das heißt, der Grund, dass ihr es abgelehnt hattet, war, dass man aktuell noch die Fahrer braucht?
Genau, die Kosten sehr hoch wären dadurch. Mhm. Und wir hoffen halt, wenn das autonome Fahren kommt, dass wir klein anfangen, aber dann bereit sind und dann schnell hochskalieren können, weil wir angefangen haben und schon dabei sind. Und dann auch hoffen natürlich, dass wir vom Bund gut gefördert werden, dass wir Modellregion werden für die Forschung. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Bei der Lindwurmstraße nochmal, das ist ja auch mein Stadtbezirk. Ich habe übrigens den ersten Antrag 1996 dafür gestellt, dass zumindest ein Abschnitt mal umgewandelt werden soll. Und alle reden über den Radverkehr, aber eigentlich ist es eine ganz tolle Maßnahme für den Fußverkehr und für die Geschäfte dort. Und da finde ich auch, die Geschäfte haben auch nichts davon, wenn die Radfahrer dann umgeleitet werden. Ich möchte auch zu den Geschäften dorthin fahren, mit dem Fahrrad ganz viele. Natürlich, das gibt die ein oder andere, fährt jetzt eh schon jemand einen Umweg, weil die Straße ist so schmal. Ist übrigens auch ein Unfallschwerpunkt zwischen Fußgängern und Radfahrern, weil die ja so zusammengepfercht sind auf sehr wenig Platz. Und da hoffe ich immer schon, dass es auch von der Verkehrssicherheit her diese Konflikte und sagen wir mal, schlechte Stimmungen zwischen Fuß- und Radverkehr, die ich ungern habe, weil ich beide Verkehrsarten fördern möchte. Und es ist, wir haben ja wirklich das Glück, dass der Autoverkehr dort sehr stark zurückgegangen ist. Und deswegen können wir uns das trauen, glaube ich, den auf eine Spur zu reduzieren, jeweils in einer Richtung. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass wir auch Lieferzonen schaffen, weil das ist natürlich, das darf dann nicht sein, dass noch jemand sozusagen in zweiter Reihe dann parkt. Oder in dieser Fahrbahn, die nur noch eine da ist pro Richtung, dann parkt, sondern er muss dann seine Lieferzone nutzen. Die müssen dann auch entsprechend überwacht werden, das muss funktionieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so kann es dann klappen. Und gut war es jetzt auch mal im August, das anzufangen und dann wird sich's einspielen. Also ich bin da sehr, sehr positiv und bin sehr froh, dass wir das jetzt auch gemacht haben. Leider ja nur ein Stück, das am einfachsten zu machen, weil die anderen sollen noch folgen. Wenn wir jetzt nach 2026, wir würden das, was wir beschlossen haben,
ja,
auch gerne umsetzen.
Das heißt, ihr würdet es wahrscheinlich dann nicht umsetzen, die anderen.
Da kann man jetzt auch schon fahren auf diesen Alternativstrecken. Die sind ja nicht verboten fürs Fahrrad. Und die Lindwurmstraße, wie gesagt, es ist halt der direkte Weg. Es wird viel vor Ort erschlossen. Und deswegen würden wir gerne diese anderen Projekte dann auch weiterführen. Mhm. Und es ist vor allem auch, alle reden über den Radverkehr, aber es ist mindestens genauso eine starke Förderung des Fußverkehrs und ich glaube auch des Einzelhandels. Es gab jetzt auch diesen Zeitartikel, wo nochmal die Geschäftstreibenden vor Ort befragt wurden, die angeblich vertreten wurden durch ihre Interessenverbände und wo dann rauskam, dass die gar nicht gefragt wurden, was sie von dem Umbau halten. Mhm. Und ich glaube schon, dass vor Ort dann die Gastronomie, die dann mehr Platz hat auf dem Gehweg, dann auch rausgehen kann, weil der Gehweg breiter wird, dass das auch für die Straße als Einkaufsstandort, wir wissen ja, dass der Einzelhandel unter Druck ist, das ist ganz schwierig. Das eine ist natürlich, wie gut komme ich in die City rein, aber das andere ist auch entlang der Straße der Einzelhandel. Und der wird, glaube ich, schon davon profitieren, dass man angenehmer dort zu Fuß gehen kann, mit dem Fahrrad dort das gut erreichen kann. Da habe ich sehr große Hoffnung, dass auch diese Straße dann zumindest stabilisiert wird, was den Einzelhandel betrifft, dann durch diese Maßnahme. Also genau so rum, nicht als Problem, sondern als Vorteil.
Das ist auch ein Thema, was Andi Schuster schon auch oft auf Podien mir berichtet hat. Studien, die darüber Auskunft geben, wie der Einzelhandel auch profitieren kann von Fuß- und Radverkehr, Ausbau und vielleicht auch eben gleich in Bezug zur SPT, wenn es auch immer wieder aus den Kreisen der Grünen Forderungen gibt nach einer gewissen Erhöhung der Parkgebühren, nach einer gewissen City-Maut, wie man sie auch immer nennen will. Ich glaube, es gibt auch sowas wie Anti-Staugebühr als Begriff. aber wo im Grunde das in die Innenstadt fahren den Autofahrer ein bisschen was kostet, damit er dreimal überlegt. Das ist vielleicht auch was, wo SPD und Grüne gar nicht so richtig zusammenkommen. Oder wie ist da eure Position?
Ja, ich möchte natürlich schon auch auf das antworten, was gesagt wurde, das vielleicht vorausschickend. Ich habe immer das Gefühl, dass mit verschiedene Prämissen der Verkehrsdiskussion gesetzt werden, die ich so nicht unterschreiben würde. Man tut immer so, als ob heute eine gerechte Welt herrschen würde, auf der jedes Verkehrsmittel, jeder Verkehrsteilnehmende die gleiche Fläche, die gleiche Platz, die gleiche Chance hat, am Verkehr teilzunehmen und die gleiche Sicherheit. So ist es ja nicht. Deswegen ist das, was uns oft, was oft kritisiert wird, ihr nehmt jetzt hier was weg, ihr macht das. Das ist ja eigentlich, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen.
Also du meinst die Wahlfreiheit, die angesprochen wurde, die wollt ihr erst überhaupt herstellen?
Die angesprochene Wahlfreiheit ist ja heute so nicht gegeben. Wenn ich mit Eltern rede, die sagen, nein, wir lassen unsere Kinder natürlich nicht zu Fuß in die Schule gehen, nicht mit dem Rad fahren, weil an der und der Stelle, und es reicht ja nur eine Stelle in der Wegekette, die gefährlich eingeschätzt wird. Sie muss ja gar nicht gefährlich sein, aber gefährlich eingeschätzt wird. Und schon bricht diese ganze Wegekette zusammen. Deswegen ist unsere Politik und unsere Verkehrsprojekte auch aus meiner Sicht ausgleichend und chancenschaffend. Und ich finde das Zweite, was oft dargestellt wird, man muss nicht Straßen bauen, um was für den Autoverkehr zu tun. Also wir haben einen begrenzten Platz in dieser Stadt und man hat, ich habe es ja gesagt, die Reisezeit mit dem Auto ist heute schneller als 2019. Und es liegt daran, dass mehr Menschen eben andere Verkehrsmittel nutzen und dann die wirklich diesen Platz brauchen fürs Auto oder die mit dem Auto unterwegs sein müssen, sei es, weil sie diese Stadt versorgen, weil sie in der Entsorgung arbeiten, weil sie im Rettungsdienst arbeiten, weil sie im Wirtschaftsverkehr arbeiten, weil sie mit dem Auto zur Arbeit müssen, weil sie mobilitätseingeschränkt sind und so weiter, dass die wirklich auch fahren können. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, natürlich wäre es ein Ansatz zu sagen, es soll auch im Gelb, also diese Entscheidung soll auch durch den Geldbeutel mitbestimmt werden. Das haben wir ja bei ganz vielen anderen Situationen so, dass wir menschliches Verhalten durch Bepreisung steuern. Für uns ist es im Moment noch nicht die Voraussetzungen geschaffen, das zu machen, weil wir sagen, auch hier herrscht keine Chancengleichheit. Wenn ich es mir leisten kann, sozusagen, wenn ich mir die guten Stücke dieser Stadt erkaufen kann in meiner Mobilität, dann klingt es für uns stark nach Ungerechtigkeit. Die dahinterliegenden Hebelwirkungen, wie kann man dafür sorgen, dass mehr Menschen Alternativen zum Auto wahrnehmen, die schauen wir uns natürlich genau an. Und es kann auch mal sein, dass man Lösungen findet, die eine soziale Gerechtigkeit schaffen und trotzdem sozusagen die unterwegs sein müssen und wollen und auch das Geld dafür haben, bepreisen. Da gibt es eine Elastizität, glaube ich, innerhalb dieser Frage.
Du meinst, indem der ÖPNV kostenloser, günstiger wird und dadurch...
Ja, also wir stehen ja voll hinter dem Deutschland-Ticket und hätten es auch gerne auf einem niedrigeren Niveau behalten. Allerdings, man muss auch sagen, die Mobilität soll ja nicht nur für die Menschen bezahlbar bleiben, sie soll auch für die Städte bezahlbar bleiben. Und wir merken als Kommunen, dass wir mit den finanziellen Mitteln, und da geht es nicht nur München so, da geht es ja allen deutschen Städten ähnlich, mit den finanziellen Mitteln, mit denen wir die Mobilitätsangebote ausbauen können, dass wir hier ausbluten. Also wir brauchen, und das ist hier natürlich in der IAA auch Richtung Bayern, aber auch Richtung Bund gesprochen, auch an der richtigen Stelle, wir brauchen hier mehr Fördergelder, um diese Angebote auch für die Stadt bezahlbar zu machen, sodass es dann auch für die Münchnerinnen und Münchner und die Menschen, die darauf angewiesen sind, bezahlbar bleibt.
Insbesondere der ÖPNV in München, ein Riesenthema mit der S-Bahn und den Nordringen, die für die nächsten Jahre nichts Gutes befürchten oder vorhersehen lassen. Vielleicht auch da nochmal Veronika Mirlach zu der Frage, wie es weitergehen soll, wenn wir 2026 eine andere Regierungsmehrheit haben. Das große Thema, was im Herbst oder Frühjahr vielleicht noch auf die Tagesordnung kommt und jetzt in den Bezirksausschüssen ist, ist ja die Altstadt für alle, wo alles, was wir bisher besprochen haben, Thema ist, insbesondere auch das Thema mit den Parkplätzen. Das ist ja auch ein Thema, wo ich die CSU oft wahrnehme als Bewahrer der Parkflächen. Und das Altstadt-für-alle-Konzept sieht aber vor, dass von den 2000 Altstadt-Parkplätzen, die an der Oberfläche sind, in den nächsten Jahren 600 verschwinden sollen. Wie steht die CSU-Fraktion denn zu diesem Konzept Altstadt-für-alle insgesamt? Was findet ihr gut, was lehnt ihr ab?
Da muss ich die Antwort ein bisschen allgemeiner halten. Wie du gesagt hast, ist die Abstimmung jetzt gerade bei den BAs und den Fachinitiativen. Und wir würden auch gerne da die Stellungnahmen noch abwarten. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es für uns als CSU tatsächlich eine problematische Vorlage ist. Es ist nicht alles verkehrt, was da drin steht, das darf ich auch sagen, weil wo wir uns schon auch committen ist, dieser Parksuchverkehr in der Innenstadt, der ist eine Katastrophe und das muss man besser regeln, sei es über Einbahnstraßensysteme oder dergleichen. Aber ganz grundsätzlich haben wir Bauchschmerzen mit der Beschlussvorlage.
Und bei welchem Punkt am meisten, wenn man mal einen Punkt raus?
Ich glaube, du hast es selber angesprochen. Wir stehen nach wie vor dazu, dass man auch in Zukunft mit dem Auto, und zwar jeder, ohne dass ich dort wohne oder als Beispiel nur herausgegriffen einen Arztbesuch habe, sondern wirklich jeder, dass er nach wie vor mit dem Auto auch in die Stadt fahren kann und darf. Und jetzt kann man sagen, ja, aber es gibt doch genug Parkhäuser so um den Speckgürtel der Altstadt herum und von da kann man doch aussteigen und dann die restlichen Meter zu Fuß zurücklaufen. Ja, und es wird auch eine noch viel wichtigere Säule in Zukunft sein, diese Parkhäuser am Speckgürtel. Aber nichtsdestotrotz wollen wir einfach, dass man auch weiterhin mit dem Auto in der Altstadt parken darf.
Ja, dann das Thema Klima.
Und das darf man auch mal so sagen.
Das Thema Flächenkonkurrenz dann aber noch ganz kurz, weil da diesen Schlüssel musst du mir jetzt noch liefern. Wir haben ja eben das Thema Begrünung notwendig, unverzichtbar. Irgendeinen Verkehrsweg müssen wir dann ja Platz wegnehmen, den Fußgängern, den Autos, den Radlern. Wegnehmen. Oder wo sollen die Bäume hin?
Ich habe nicht gesagt, dass wir jetzt anfangen, in der Altstadt Bäume zu pflanzen. Das habe ich gar nicht gesagt.
Wir würden das schon machen.
Der Paul wird es machen. Ich habe nicht gesagt, dass wir jetzt anfangen, Bäume zu pflanzen. Über Grundgedanke von dem, wo wir doch sprechen, ist die Lebensqualität in der Stadt. Und ob jetzt in der Altstadt, ich sage das jetzt sehr provokativ, ein Baum mehr steht oder ein Baum weniger steht, das ist nicht entscheidend für die Lebensqualität. Entscheidend für die Lebensqualität ist, gibt es eine Aufenthaltsfläche, wo ich mich auch mal hinsetzen kann. Die gibt es jetzt schon in der Stadt. Ja, da kann man auch noch verbessern. Aber deswegen habe ich ja gesagt, dieser unsägliche Parksuchverkehr, dieses Kreisen innerhalb der Altstadt im Hackenviertel oder welches Viertel wir rausgreifen, das muss aufhören. Aber das hat nichts damit zu tun, ob ich an die Stelle von dem Parkplatz einen Baum pflanze oder nicht.
Gut, das ist auch eine interessante Sichtweise, die in der Debatte bisher ein bisschen in der medialen auch unterbeleuchtet wird. Die führen wir jetzt aber an einer anderen Stelle nochmal fort. Wie viele Bäume und wohin pflanzen wir die Bäume überhaupt? Interessanter finde ich wirklich nochmal auch dieses Thema, wie kriegen wir diese Finanzlücke gestopft, die wir vor uns haben, um diese Infrastrukturmisere, in der wir stecken, aufzulösen. Vielleicht auch da gleich an die Grünen, nämlich nochmal eine Gewissensfrage. Olympia ist ja ein Thema, wo sich viele erhoffen, da könnten Investitionsvolumen für den öffentlichen Nahverkehr freigemacht werden. Die Stadtratsfraktion hat sich ja auch für Olympia ausgesprochen. Denkst du, dass da könnt ihr eure Basis mobilisieren, motivieren, beim anstehenden Bürgerentscheid für Olympia mit Ja zu stimmen? Und siehst du auch, dass es wichtig ist für den ÖPNV?
Also es gibt tatsächlich beide Ansichten bei den Grünen. Da gibt es da auch Leute, die sagen, wir brauchen keinen Wachstumsschub mehr, wir wachsen sowieso so stark und es gibt, das würde vielleicht auch die Gentrifizierung anregen. Ich glaube, viele sehen aber auch, was es in Paris jetzt einfach mal gesellschaftlich vielleicht eine wohltuende Veranstaltung war und dann eine tolle Stimmung auch entstehen kann. Die Hoffnung ist natürlich, dass wir dadurch auch vielleicht Mittel bekommen für die Investitionen, die liegen aber schon auch sehr weit in der Zukunft noch, das muss man auch sagen, aber man müsste jetzt auch bald anfangen. Ich glaube, kurzfristig wäre es tatsächlich auch sinnvoll, wenn wir auch über, sage jetzt einmal, Erhöhung der Parkgebühren da unsere Busse querfinanzieren könnten. Das wäre vielleicht zumal, weil es ist natürlich ein kleiner Anteil, aber der uns momentan sehr wehtut, dass wir momentan fast Busse den Busverkehr nicht mehr bezahlen können, den wir betreiben und da schon die ein oder andere Kürzung jetzt auch hatten. Und da könnte vielleicht so eine kleine Geschichte die über Parkgebühren dann passieren. Zur Altstadt finde ich halt wichtig. Ich finde, Besuchern könnte man es zumuten, in ein Parkhaus zu fahren. Dann habe ich auch nicht den Suchverkehr, sondern jemand fährt in sein Parkhaus und ist fertig. Und auf der Straße sollten dann nur noch die Mobilitätseingeschränkten Die Anwohner müssen wir leider noch auf dem öffentlichen Raum auch lassen, weil sich die das Parkhaus nicht leisten können. Das wird, glaube ich, das wäre zu schwierig. Und natürlich auch, dass wir einfach da etwas mehr Platz haben. Wir können so viele Altstädte aus anderen Städten. Mein italienischer Friseur sagt immer, wieso dürfen in München noch so viele Autos in die Altstadt reinfahren? Also die Ansicht gibt es auch. Und man also wenn man international schaut, da gibt es schon Städte, die da viel, viel weiter sind und sehr attraktiv sind. Wir fahren da gerne in Urlaub hin und schauen es uns an. Und sowas können wir vielleicht selber auch machen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist für die Attraktivität, dass die öffentlichen Räume attraktiv sind und man auch Platz hat. Und auch die Temperaturen angenehm sind, weil wenn es in der Altstadt 40 Grad hat, dann nimmt man da vielleicht zum Einkaufen auch nicht mehr so hin an bestimmten Tagen. Auch das ist dann irgendwann mal eine Auswirkung, man sagen kann, wenn ich diese Bäume habe, die aktiv kühlen. Ein großer Baum hatte die Wirkung von 400 Kühlschränken, das finde ich immer toll, was der sozusagen so leistet. Das ist, glaube ich, schon ein Aspekt, dass das für die Aufenthaltsqualität auch wichtig ist. Und da, glaube ich, geht es einen guten Kompromiss zu finden und wenn die Autos im Parkhaus sind, kostet es auch ein bisschen mehr, dann ist ein Anreiz da, vielleicht die anderen Verkehrsmittel zu nutzen. Das ist Mobilitätseingeschränkte, wie gesagt, würde ich immer sagen, die müssen ihren Platz da haben. Genau. Also Bund und Land, da können wir nur die Forderung stellen und immer hinbeten, dass die das machen, aber da sind wir als Stadträte halt immer die Bittsteller, ohne dass wir den Hebel haben.
Also Paul versucht schon im Grunde Verhandlungen aufzunehmen mit einem möglichen neuen Koalitionspartner. Das heißt, auch da vielleicht jetzt, wir müssen dann leider so langsam zum Schluss kommen, die Abschlussstatements nochmal vorbereiten. Würde ich wirklich bei Andi Schuster nochmal anfangen, der ja auch, was viele vielleicht vergessen haben, mit sauber Sorgi das Reinheitsgebot der Münchner Luft, vielleicht weil er so ein Bierfreund ist, übrigens auch einen Bier-Podcast betreibt, Biergebiete, hat damals eben als Sprecher dieses Bündnisses, als er noch nicht für die SPD im Stadtrat saß, sich maßgeblich auch für mehr Umweltverbundverkehr ausgesprochen. Unter anderem auch mit dem großen Aspekt der Gesundheit, was jetzt noch nicht thematisiert wurde heute. Zum Abschlussstatement würde mich deshalb auch nochmal interessieren, wenn du dir einen Koalitionspartner aussuchst, wer von den beiden wäre das oder gibt es noch andere? Und was für dich eine gute Mobilität wäre, wenn du 2026 oder 2030 auf die Straße schaust und sagst, ja, das ist gelungen?
Also München wird ja schon lange rot-grün, seit neuestem grün-rot regiert und ich glaube, wir haben für München, das hat München gut getan. Und ich kann mir das auch weiterhin gut vorstellen, dann vielleicht wieder rot-grün. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber man hat es heute, glaube ich, auch gesehen. Ich glaube, in unserem Rathaus kann man mit allen Konstellationen für die Menschen in dieser Stadt etwas Gutes schaffen. Es gibt wahrscheinlich dann unterschiedlichste Diskussionen, aber die hat man so oder so. Ich glaube, die Mobilität in München ist 2030 dann gut, wenn sie allen Menschen flächendeckend zur Verfügung steht, bezahlbar bleibt, wenn wir Waren und Dienstleistungen möglichst rasch durch diese Stadt bringen, wenn wir es geschafft haben, die einzelnen Viertel in Nachbarschaftsviertel zu verwandeln, wo die Menschen auch wieder Raum haben, um aufeinander zuzugehen, wir das mit den Menschen gemeinsam gemacht haben und wenn wir auch geschafft haben, dass wir mehr Ruhe in die Stadt bringen, mehr Erholungsflächen, mehr Grünflächen und zwar in der unmittelbaren Umgebung. Wenn das Gesamtpaket aus Stadtplanung und Verkehrsplanung erfolgreich 2030 abgeschlossen ist, dann glaube ich, haben wir einen sehr, sehr guten Job in den nächsten 6 Jahren gemacht.
Ja, super. Veronika Mierlach, wenn du dir, das ist ja wie bei Herzblatt hier.
Ja, ja.
Genau. Sagen wir mal so, wenn du dir jemand aussuchen kannst, dann weiß ich natürlich, dass die CSU jetzt nicht die Grünen aussucht. Aber gibt es für euch auch, wo ihr sagt, nee, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, mit welcher Strategie geht ihr denn in diese Wahl und was ist für dich dann ein Ergebnis, wo du sagst, ja, das wäre gelungen?
Die Strategie ist ganz einfach und zwar, dass wir absolut als CSU stärkste Fraktion im Münchner Rathaus werden und alles andere schauen wir dann. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es mit der einen oder anderen oder mit der einen Seite ein bisschen mehr Überschneidungen gibt. Politik ist am Ende immer Kompromiss und den werden wir auch am Ende hinbekommen.
Und für dich wäre die gelungene Mobilität 2030?
Dass München mobil bleibt und der Verkehr fließt.
Und du mit jedem Verkehrsmittel an dein Ziel kommen kannst.
So ist es.
Sehr. Genau, Paul Bickelbacher. Bist du denn überhaupt im nächsten Stadtrat noch an Bord?
Ja, ich habe ja vor, jetzt erstmal eine Pause einzulegen und würde mal nicht mehr so ganz vorne antreten. Vielleicht irgendwo, wo man später mal nachrückt, also nach 2-3 Jahren Pause, hätte ich vielleicht schon wieder Lust. Das fällt einem ja auch nicht leicht hier, so spannende Sachen. Um den 6 Jahren trete ich vielleicht auch wieder ganz vorne an, das muss man mal schauen, aber ich brauche jetzt einfach ein bisschen Pause. So, weil ich da nicht so aktiv mit, aber ich werde meine Fraktion weiterhin gut beraten, so ist es nicht.
Ja, also weil im Jahr 2028 wäre Paul Bickelbacher 20 Jahre im Münchner Stadtrat gewesen, also vielleicht wird das ja dann ein Nachrückerposten, wo du wieder einsteigst. Und genau, und ich glaube, für dich, was wäre so der Satz nochmal, wo du sagst, für dich ist die gelungene Mobilität,
wenn mehr Menschen attraktiv, gesund und sicher sich fortbewegen können, auf flächensparende Weise, ohne Mitmenschen und Umwelt zu belasten. Das wäre, glaube ich, so in einem Satz mal zusammengefasst. Da muss ich mal denken, die Mobilität ist ein Punkt, aber die hat auch immer Auswirkungen, an die müssen wir auch denken. Genau, das muss man, glaube ich, auch immer dazu nehmen. Genau.
Super. Vielen Dank. Also in diesen 45 Minuten haben wir jetzt einen Galopp durch Themen geschafft, was eigentlich gar nicht möglich ist, aber mit Profis arbeiten. Wir haben, glaube ich, die Pflöcke gut in den Boden gerammt und wissen, wo künftig Bäume stehen und wo nicht und wo die Autofahrer weiterhin an ihr Ziel kommen und wo nicht. Wir werden die Debatte natürlich weiter interessiert verfolgen. Ich bedanke mich wirklich bei euch als Panelisten, dass ihr auch euch als ehrenamtliche Stadträte so sehr engagiert für die Mobilität in dieser Stadt. Das darf man nie vergessen. Das ist hier kein Verbandsjob und auch kein gut bezahlter Wirtschaftsposten, sondern das sind ehrenamtliche Engagements für die Mobilität und das gesellschaftliche Miteinander. Und es ist auch schön, in diesen politischen Zeiten Parteien an Bord zu wissen, die wirklich auf der Suche nach der besten Lösung sind und miteinander reden und nicht nur übereinander schimpfen.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.